da sind wir wieder. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Braindrops. Mittlerweile zur Folge 13 und ja, wie immer mit mir. Mein Name Dominik Theodoro und ich freue mich immer sehr, ihn ankündigen zu dürfen. Er sitzt in Würzburg, den begnadeten Freiwerfer Lennart Stechmann. Hallo, hallo Lennart.
Hi Dom, freut mich, dass du mich so nett begrüßt.
Ja, vielleicht für die Hörer auch interessant. Wir sitzen heute in einer ganz neuen Konstellation, denn unser Gast sitzt heute nicht neben mir, sondern sitzt heute neben Lennart. Das heißt, ich bin alleine im Büro und das ist für mich auch was Neues. Und in Bezug auf unseren Gast, der ist Trainer von S. Oliver Würzburg. Er hat selber vor seinem Trainerdasein akut gespielt als Profi und das nicht so schlecht, ja, 123 Spiele für die deutsche Nationalmannschaft bestritten, hat in seiner aktiven Zeit 4 deutsche Meisterschaften gewonnen, darunter auch 2 Pokalsiege und ist jetzt seit der Saison 18-19 Trainer in Würzburg. Ich bin total begeistert, dass er da ist. Dennis Wucherer, hallo Dennis.
Ja, hallo, Grüße in die Runde.
Ja, Dom, wenn ich mal einen Gast an den Start bringe, dann auch ein großes Kaliber.
Ja, vielen Dank. Das kann ich jetzt nichts zu sagen, weil das ist auf jeden Fall absolut richtig. Dennis, wir haben da so Sachen gehört, dass du während deiner Karriere von deinen Teammates Mr. Bizeps genannt wurdest. Ja. Ist das korrekt? Und wenn ja, kannst du da uns ein bisschen was zu erzählen?
Ja, kann ich. zu verdanken haben wir das Heimo Förster. Ich weiß nicht, wer noch Heimo Förster kennt. Leverkusener Urgestein, der klassischer Rollenspieler, würde man heute sagen. Aber wahrscheinlich die meisten Spiele im Leverkusener Trikot gemacht hat, weil er einfach gefühlt da 20 Jahre dabei war. Und irgendwann war der tatsächlich mal verletzt bei irgendeinem DSF-Spiel, war das damals noch. Vorreiter von Sport 1 für die Jüngeren unter uns. Und ja, das Spiel war relativ früh entschieden und plötzlich haben die angefangen, da Unsinn zu erzählen. Heimo Förster als Co-Kommentator, als Experte am Mikrofon und in der zweiten Halbzeit ging es eben unter anderem um Spitznamen und so Internas und auf einmal war ich Mr. Bizeps. Ich hatte das vorher auch noch gar nicht gehört. Ich weiß gar nicht, was ihn da geritten hat. Aber Resultat von schlechtem Krafttraining.
Schlechtem Krafttraining. Interessant. Ich bin mir ganz sicher, dass wir generell auf das Thema Krafttraining im Laufe dieser Folge auf jeden Fall noch zu sprechen kommen. Eine andere Frage vielleicht noch zu deinem Spitznamen. Hast du dich damit gut angefreundet oder war das eher ein Dorn im Auge für dich?
Also es gibt schon bessere Spitznamen.
Wir kommen dann bestimmt im Laufe, du hast es schon angekündigt, da nochmal drauf zu sprechen, im Zuge des Athletiktrainings vielleicht.
Ja, also, auf jeden Fall. Es wäre nicht schlecht gewesen, wenn es auch vielleicht eher was mit meinem Spiel zu tun gehabt hätte. Also, das ist noch nicht mal eine Muskelgruppe, das ist nur ein scheiß Muskel. Also, insofern, okay, das hat sich dann dummerweise auch noch durchgesetzt. Das hätte nicht sein müssen. Es haben dann doch mehr geguckt als erwartet. Ich dachte, es würde sich vielleicht ein bisschen verlaufen, aber im Endeffekt, wenn dann ist Mr. Bizeps irgendwie der Spitzname, der hängen geblieben ist und auch der einzige, der irgendwie mal mir und meinem Spiel irgendwie gegeben wurde. Und habe ich jetzt davon.
Interessante Anekdote auf jeden Fall. Dennis, worüber ich immer schon nachgedacht habe, da du ja zuerst quasi aktiver Spieler warst und dann ins Trainergeschäft eingestiegen bist, gab es für dich während deiner Spielerlaufbahn irgendwie eine Situation, wo für dich klar wurde, okay, ich möchte Trainer werden nach meiner aktiven Laufbahn? Kannst du vielleicht ein bisschen was dazu erzählen, zu deiner Transition zum Profi, vom Profi zum Spieler?
Also prinzipiell, ich habe ja 15 Jahre gemacht, mit Höhen und Tiefen als Profi-Basketballer, als Sportler. Und eigentlich hatte ich so vom Mindset her eher dieses, ich mache danach irgendwas anderes oder zumindest brauche ich einen anderen Rhythmus. Wenn ich irgendwo ein bisschen coache, dann ist das vielleicht die eigenen Söhne in der Jugend, aber dieser Rhythmus eines Profisportlers, gerade auch am Wochenende performen zu müssen, da selten frei zu haben und plötzlich im Sommer aber mal vielleicht 6 Wochen nichts zu tun und während der Saison eher wenig frei und immer unter Strom. Ich dachte eigentlich, das wär nichts für mich und ich würde mich auf den Tag freuen, wo sich das irgendwie verändert. Aber dann kam es halt irgendwie anders. Und ich glaube, genauso wie gute Coaches dich inspirieren, schaffen es eben auch schlechte Coaches, darüber nachzudenken, dass man das besser machen müsste eigentlich und dass ich das wahrscheinlich auch besser könnte. Und plötzlich entstand so ein bisschen eine Idee, dass man ja vielleicht auch darüber nachdenken sollte, oder ich in dem Fall, mich mit diesem Gedanken Coaching mehr auseinanderzusetzen. Und mein langjähriger Coach und Mentor und auch guter Freund Dirk Bauermann war dann auch da so ein bisschen der Türöffner, denn er hat Co-Trainer gesucht mal am Ende meiner Karriere oder auch schon, als ich beim Fernsehen damals als Kommentator gearbeitet hatte, bei Sport Digital damals, beim Verband zu arbeiten im Sommer. Als Co-Trainer war geplant U20, Co-Trainer war geplant A-Nationalmannschaft bei einer Europameisterschaft. Und ja, dann hat er mich in den ersten Trainings gesehen bei der U20. Das war eine Maßnahme, die vor der A-Nationalmannschaft stattgefunden hat. Das war so insgesamt ein sehr langer Sommer, auch für ihn. Dann hat er gemerkt, pass auf Dennis, mach das alleine, dann kann ich mich auf die A-Nationalmannschaft konzentrieren. Du stößt dann danach dazu. Das hier ist in guten Händen. Und plötzlich hatte ich da eine U20-Nationalmannschaft bei einer Europameisterschaft. Verantwortlich als Coach, habe die 4-6 Wochen vorbereitet, habe gemerkt, wie die sich entwickeln, wie die auch so ein bisschen spielen, wie ich das mag. Und plötzlich habe ich da wirklich auch eine Freude gefunden und gemerkt, dass das ist was für mich. Ja, und hatte dann aber auch die Möglichkeit, bei Dirk Bauermann eben A-Nationalmannschaft weiter zu lernen, München weiter zu lernen als Co-Trainer, habe dann nochmal eine A2-Nationalmannschaft auch bei einer Universiade coachen dürfen und nochmal die Weltmeisterschaft mit der A-Nationalmannschaft wieder mit Dirk. Und im Laufe dieser beiden Sommer ist mir klar geworden, das ist was für mich. Ich scheine da auch ein gewisses Talent zu haben, vor allem aber auch, was wichtiger ist, eine gewisse Freude. Und dann war ich plötzlich Coach. Ne? Nicht ganz wie die Jungfrau zum Kind, aber es war nicht wirklich so geplant.
Dom, ich klaue dir mal eine Frage aus deinem letzten Podcast, aus irgendeinem Podcast, ich habe vergessen, mit wem das war. Mit Harper war es, dem hast du die Frage auch schon gestellt. Hast du dir, Dennis, als Spieler...
Harper Camp
haben wir die gleiche Frage gestellt, weil der jetzt auch angefangen hat zu coachen, okay. Also der ist noch am Anfang. Und den haben wir gefragt, ob er sich als Spieler was überlegt hat, was er auf keinen Fall als Coach machen will, weil du das als Spieler gehasst hast.
Also mir war klar, dass ich über kurz oder lang den Trainingsrhythmus ändern würde. Ich habe relativ regelmäßig eigentlich immer den Rhythmus 10 bis 12 vormittags und dann war das irgendwie ein Krafttraining und ein Wurftraining danach noch. Vielleicht war es auch mal Kraft und individuell. Und dann ist man irgendwie nach Hause. Man hat sich gelangweilt und plötzlich solltest du um 18 Uhr wieder auftauchen.
Teamtraining, ne?
Teamtraining. Ja. Wenn du Pech hattest, war es 19 Uhr und wenn es ganz schlecht lief, war es 20 Uhr. Mhm. Ne? Und bis du da rauskamst, dann 2 Stunden, bis du was gegessen hattest, bis du runtergekommen bist, bis du geschlafen hast. Das war ein Rhythmus, der hat mir einfach nicht gefallen. Ich dachte, das muss man besser machen. Das ist auf Dauer nicht vernünftig, bis relativ spät am Abend zu trainieren. Da ist der Körper eben meines Erachtens nicht besonders leistungsstark. Viel zu spät ins Bett zu gehen, schlecht zu schlafen und dann irgendwie morgens wieder um 10 Uhr Leistung bringen. Und das auch noch über 6-7 Monate. Und die schlimmsten Monate sind ja so ein bisschen November bis Ende Februar. Ja, ja, das ja. heißt, gerade diese Abendseinheit, du fährst los, dann ist es schon stockdunkel. Die Leute kommen dir vom Job entgegen, die fahren alle nach Hause und freuen sich im Idealfall auf zu Hause und du fährst in die Halle. Und wenn du fertig bist, ist es noch dunkler. Also das, mir war klar, das kann nicht gut sein. Das muss man besser machen, das muss man optimieren und ich würde das versuchen zu verändern. Und glücklicherweise konnte ich das in Gießen relativ zügig da an meiner ersten Station so verändern, dass es nicht nur für uns Coaches, vor allem aber auch dann in die Köpfe der Spieler sich versetzen, dann uns klar war, das würde den Spielern auch ganz gut tun.
Ja, kann ich auf jeden Fall bestätigen, weil wir ja als Pro-B-Mannschaft hier ab und zu mal bei den Profis in der BBL mittrainiert haben, so ein bisschen als Sparings-Partner. Und dann haben wir diese, ja, ich nenne es jetzt mal ausgedehnten Morgen-Sessions mitgemacht. Und natürlich ist das dann im Endeffekt irgendwie erstmal richtig anstrengend. Aber danach ist dann halt auch Feierabend. Und da geht man mit so einem geilen Gefühl auch als Spieler raus, so, ey, ich hab's geschafft so und jetzt kann ich mich auch irgendwie aktiv regenerieren.
Ja, der Körper muss sich daran gewöhnen. Also wir haben so eine Kernarbeitszeit von 10 bis 2 ungefähr. Also das, was man ganz grob von 10 bis 12 macht mit Kraft- und Wurftraining und danach noch 16 bis 18 Uhr, Entschuldigung, 18 bis 20 Uhr, sagen wir mal, Teamtraining, packen wir eben in 3, 3,5 Stunden. Ja. Ne? Manchmal kann es auch alles in allem 4 werden, wenn du dich danach noch behandelst und vorher ein bisschen früher kommst, so ein bisschen was extra machst. Aber das Tolle ist, und du hast gerade erwähnt, du bist danach fertig.
Ja.
Und der Nachmittag liegt noch vor dir und du kannst dich, ist auch für die Teamchemie nicht schlechter, du kannst dich dann noch mit Leuten treffen, kannst abends zusammen essen gehen, kannst mit der eigenen Freundin auch mal ins Kino gehen und hast vor allem 20 Stunden Zeit, dich zu regenerieren. Ja. Und wir Coaches dürfen am nächsten Tag wieder Leistung erwarten und müssen nicht irgendwie überlegen,
was haben wir jetzt vormittags gemacht?
Ja. Machen wir jetzt eher ein bisschen weniger, weil die haben gestern noch dies und hier, sondern wir trainieren einmal am Tag und dann aber richtig.
Ja, interessant. Da sehe ich auf jeden Fall einige Parallelen zu uns in Göttingen. Wir packen das ähnlich an und haben das Mannschaftstraining relativ früh am Morgen. Und ist für den einen oder anderen Spieler, wenn er nach Göttingen kommt, natürlich auch erstmal, muss er sich dran gewöhnen. Aber sobald diese Gewöhnungsphase abgeschlossen ist, höre ich auch von den Spielern tendenziell immer nur Gutes darüber.
Ja, ist auch erwiesen, dass der Körper irgendwie nach einer gewissen Aufwachphase, ne, so ab 10 Uhr auch am leistungsstärksten ist.
Ja.
Ja, und dass die Argumentation, ja, aber am Wochenende spielst du selten morgens um 10 oder um 11, da sollst du ja reproduzieren. Ne? Also das macht keinen großen Unterschied. Ob du musst nicht um 20.30 Uhr trainieren, weil du um 20.30 Uhr spielst. Ich glaube, das sind so Gedanken von vor 10, 15 oder auch 20 Jahren. Mhm. Ich glaube, da sind wir deutlich moderner geworden. Und insgesamt ist dieses Konzept eben, auch öfter mal nur einmal zu trainieren und längere Einheiten zu machen und da eben auch den Athletikbereich, den individuellen Bereich, den Wurfbereich reinzupacken, nicht nur ein reines Teamtraining zu machen, sondern mit verschiedenen Stationen. Ich glaube, in die Richtung geht es eben nicht nur in Göttingen oder auch jetzt Würzburg oder bei mir Gießen, sondern glaube ich auch andernorts und das kann für die Basketballer nur gut sein.
Ja, das glaube ich auch. Dom, kriegst du noch unsere Hörerfrage zusammen?
Die Hörerfrage?
Von unserem letzten Gast.
Nee, die kriegst du noch zusammen.
Na gut. Ich habe mir da so ein paar Notizen gemacht. und zwar der Julian hat, Julian Meyer, der ja letzte Woche, der Datenanalyst der BG Göttingen, war letzte Woche bei uns zu Gast. Und der hat spitz gekriegt, Dennis, dass du bei uns heute zu Gast bist. Und den hat interessiert, Dom hat es ja in der Einleitung schon ein bisschen erwähnt, wie lange du jetzt schon in dem Basketball-Business bist, einmal als Spieler und als Trainer. Und ihn hat so ein bisschen interessiert, wie würdest du sagen, oder was sind so mit die größten Veränderungen im Spiel, die du so ausgemacht hast? Jetzt, ich sag mal, vom Beginn deiner Karriere vielleicht so ein bisschen hin jetzt zu deinem aktuellen Trainerdasein. Das müssen ja extreme Unterschiede sein, was ist da vielleicht für dich, fällt dir ins Auge, on oder off the court oder beides?
Ja, ich glaube, das ganze System hat sich einfach verändert. Also zu meiner Zeit warst du in der Jugendnationalmannschaft Leistungsträger, gehörst du zu den Besten, dann hast du, weiß nicht, damals vielleicht Bamberg oder Leverkusen oder Berlin oder Hagen gespielt, vielleicht auch Ludwigsburg, wenn du irgendwie im Kader warst, der Nationalmannschaften, der Jugendnationalmannschaften, dann warst du, wenn du kein Leistungsträger warst, aber zumindest warst immer ein BBL-Team. Weil einfach es damals nur zwei Ausländer gab. Und deswegen gab es einen engeren Platz für deutsche Spieler, für junge Spieler auch. Und das war damals gut so.
Ja.
Andererseits, was jetzt eben sich verändert hat und auch gut ist, dass die Qualität der Mannschaften generell, die Liga, die Qualität innerhalb von Europa, da hat sich einfach die BBL toll entwickelt. Und das liegt natürlich auch daran, dass man es dann irgendwann geschafft hat, sich auf die Regelung 6+6 zu verständigen. Und dann hast du natürlich mit 6 Imports hast du natürlich eine Qualität und auch mittlerweile eine Athletik, die das Spiel auf ein anderes Niveau hebt. Es gab so vor 15, 20 Jahren eben noch nicht. Bedeutet allerdings natürlich auch für die einheimischen Spieler, dass sie ein bisschen länger brauchen, um oben in der BBL anzukommen. Ja, ja. Also aus der Jugendnationalmannschaft, so damals noch A-Jugend und dann mit 19, so wie ich damals 15, 20 Minuten beim Deutschen Meister Leverkusen spielen, das geht heute nur noch in ganz seltenen Fällen, sondern du musst dich da hocharbeiten, du musst dich an diese Athletik, du musst dich an die Physis heranarbeiten und da brauchen die Spieler, so die 18-Jährigen, 19-Jährigen, die NBBL, ganz gut spielen, brauchen da in der Regel 2 bis 3 Jahre. Also ungefähr so die Zeit, die auch die Amerikaner zum Beispiel im College brauchen, diese 3-4 Jahre, um sich an dieses neue Niveau, an das athletische Niveau, an den Männerbasketball zu gewöhnen, den brauchst du jetzt eben auch in Deutschland. Und das macht's für die einheimischen Spieler natürlich nicht einfach. Da brauchst du ein bisschen mehr Zeit und Geduld, um oben anzukommen. Und insofern, das hat sich so ein bisschen verändert. Das ist so diese off the court, wie das System sich einfach verändert hat. Und wie es dann eben heutzutage für junge Spieler eben auch ein anderer Weg ist. Zum Beispiel über die Pro B.
Ja.
Oder mittlerweile finde ich es auch wieder total spannend, wenn du die richtige Universität, College findest, auch den Weg zu gehen. Wenn das passt zu dir, weil du musst hier 2 bis 3 Jahre investieren, um oben anzukommen. Die wenigsten schaffen das direkt im ersten Jahr und manche brauchen auch ein bisschen länger. Und es gibt auch welche, die vielleicht mit 25 erst soweit sind, in der Bundesliga zu spielen. Und das ist für mich so der Hauptunterschied zu dem, wie das zu meiner Zeit war als Spieler. Und natürlich verändert sich der Basketball auf dem Feld auch sehr. Ne? Jetzt haben wir dieses Pick and Roll eben seit 4-5 Jahren, das sehr extrem gespielt wird, aber auch da scheint es wieder Tendenzen zu geben, ein bisschen weg davon zu kommen. Wenn du dir Real Madrid oder auch Alba Berlin anguckst, da wird wieder deutlich weniger Pick and Roll gespielt. Also auch da lassen wir uns mal überraschen, was so passiert. Ne? Aber ist ein dynamischer Prozess, bisschen so wie die Zeit jetzt. Auch sehr dynamisch.
Ja, ja.
In den letzten Wochen und auch so ist Basketball eben dynamisch und verändert sich und bin ich mal gespannt, was so die nächsten Tendenzen sind.
Ja, wird sich ja jetzt allein durch die Corona-Situation, das angesprochen, wahrscheinlich noch einiges tun.
Ja, Dennis, ich habe noch mal eine Frage in Bezug auf dein jetziges Trainerdasein. Inwieweit hat dir oder hilft dir dein Profi-Dasein aus der Vergangenheit für den jetzigen Job als Trainer? Ich kann mir einerseits vorstellen, wenn man das ganz objektiv betrachtet, könnte man natürlich sagen, er hat das selber mitgemacht, er kann das durch die Brille der Spieler sehen und ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele Vorteile. Aber was mich da interessieren würde, gibt's da vielleicht eventuell auch Nachteile? Ist das eventuell ein Fluch und Segen zugleich oder ist das nur Segen?
Auch da geht man, glaube ich, als Coach Phasen durch und muss die auch irgendwie mitmachen. Vielleicht bin ich immer noch, wenn du auch vielleicht Spieler von mir fragen würdest, dann bin ich vielleicht immer noch dieser Players Coach, also irgendwie einer, der die Spieler versteht, der noch relativ nah dran ist, der selbst irgendwie noch relativ fit daherkommt und irgendwie auch jung wirkt und dem man irgendwie abnimmt, dass er das Ding auch selbst mal da oben durch die Reuse geworfen hat. Das ist, ich glaube,
kann ich bestätigen.
Das ist so ein bisschen der die Situation jetzt. Und das ist prinzipiell, glaube ich, ganz gut, weil ich in der Regel gutes Verhältnis zu meiner Mannschaft habe, zu meinen Spielern. Und ich habe das Gefühl, in den letzten Jahren, wir kommen auch über die Atmosphäre, wir kommen über die Teamchemie und das passt irgendwie immer. Und da bist du natürlich als Coach auch gefordert, genau da dafür zu sorgen, dass das eben auch passt und funktioniert und erfolgsversprechend ist. Zwischendurch, und das ist so eine Nummer, die ich mir aber versuche so ein bisschen anzueignen, habe ich mir gedacht, ich bin irgendwie zu nett und meine Mannschaften, die sind auch irgendwie alle zu lieb. Und ich bin irgendwie 3-mal Neunter geworden, 2-mal mit Gießen, letztes Jahr mit Würzburg. In der Regel fehlt irgendwie ein Spiel oder ein paar Punkte oder auch mal mit Gießen damals im direkten Vergleich gegen Würzburg hat genau ein Punkt gefehlt, um in die Playoffs zu kommen. Jetzt waren wir auf dem 8. Platz und auf einem guten Weg. Jetzt kam Corona. Ich habe das Gefühl, ich müsste, und das ist, glaube ich, auch diese Entwicklung, die du als Trainer machst, wenn du dich ein bisschen vom Alter her auch weg von deiner sehr aktiven Zeit als Spieler wegbewegst, dass du so eine gewisse Härte reinbekommst und auch mal unbequem bist, ja. Und auch mal lauter bist. Und da gucke ich mir gerne Jacek Hevicius an.
Oh Gott.
Den ich ja selbst als Spieler noch kenne, oft genug gegen ihn gespielt in der Euroleague und mit den Nationalmannschaften. Und das ist natürlich eine echte Ratte, aber halt sehr geil. Aber wenn ich ihn sehe, rein theoretisch müsste man sagen, das ist auch ein Players Coach, weil er es noch nicht so lange macht. Aber der wirkt nicht wie ein Players Coach, der wirkt wie ein Jugo alter Schule. Und ich glaube, die Mischung ist, also wenn du Erfolg haben willst, ist die Mischung irgendwo dazwischen. Denn die meisten Coaches, die irgendwie Erfolg haben und auch auf hohem Niveau arbeiten und trainieren, waren einfach auch Spieler. Es gibt natürlich auch Ausnahmen, gar keine Frage, aber mittlerweile, selbst wenn man das nicht mehr unbedingt weiß oder viele das sich nicht daran erinnern oder nie haben spielen sehen, Svetislav Pesic war auch ein großartiger Spieler, Jelko Obradovic, großartiger Spieler, Real Madrid Coach, großartiger Spieler. Ja, ne? Als ich jung war, waren die so ein bisschen älter und also viele von diesen alten Schleifern, die konnten mal spielen. Und ich glaube, irgendwann wirst du als junger Coach eben auch dich, wenn du Erfolg haben willst, auch so ein bisschen in die Richtung bewegen. Es muss natürlich von innen kommen, es muss immer noch du selbst sein, aber so ein bisschen Jacek Hevicius in mir, das würde mir ganz gut tun.
Also willst du auch mal so einen Ausbruch hier wie sowas hier hören?
Klassiker, fuck you, Gigi D'Antoni.
Ja, aber ganz witzig, dass du das ansprichst, weil das war tatsächlich auch, in die Richtung ging auch eine meiner Fragen. Und zwar, auf der einen Seite hast du es ja gerade schon so ein bisschen ausgeführt, bist du dieser Players-Coach, ne? Und auf der anderen Seite, also du, und so wie ich das jetzt erlebt habe in den wenigen Trainingseinheiten, wo ich dabei bin, bist du auch so ein, es ist auf keinen Fall laissez-faire, aber es ist schon so ein bisschen eher mal, ich lasse meine Spieler auch mal machen und du hast da das Vertrauen. Wie siehst du da diese Balance zwischen, ich gebe das Zepter an die Spieler, auch was vielleicht Arbeitseinstellungen uns angeht, Disziplin und so weiter, versus dieses, ich sag mal, alle an die Baseline und auf geht's. Also so, weißt du, worauf ich hinaus will? Wie gehst du da diese Balance an, gerade wo du es jetzt selber auch ansprichst?
Also ich bin kein Coach, der den roten Teppich ausrollt.
Nee, also ja.
Sondern ich fordere tatsächlich, wie du es gerade gesagt hast, so ein Commitment. Also ich fordere von den Spielern, dass sie selbst verstehen, dass wenn um 10 Uhr Training ist, dass man da nicht um 3 vor 10 antanzt. Und wenn ich Defizite habe und wenn ich an meinem Spiel arbeiten muss und wenn ich den Wurf nicht treffe in den letzten 3 Spielen und wenn ich in der Verteidigung keinen stoppen kann, dann erwarte ich von den Jungs, dass die von sich aus auch schon um 8:45 oder um 9 in der Halle stehen.
Ja.
Frühzeitig mit dem Athletiktrainer, mit Co-Trainer, mit mir sich zusammen telefoniert haben, damit man an den Sachen auch arbeitet. Mhm. Das erwarte ich und wenn das Spieler nicht hinbekommen, dann nervt mich das sehr. Dann nervt mich das in der Tat sehr, denn wir versuchen eben so eine Atmosphäre zu kreieren. 10 bis 2, aber es kann eben auch 9 bis 3 werden, wenn man das will. Und wenn ich das Gefühl habe, die Jungs kommen und haben Bock und sie wollen besser werden und sie geben Gas und arbeiten zusätzlich, dann bin ich natürlich ein glücklicher Coach und dann ist das auch eine tolle Atmosphäre, weil ich das Gefühl habe, die Jungs haben es verstanden.
Ja.
Wir haben hier das Trainingszentrum den ganzen Tag, ich kann die auch abends um 22 Uhr reinholen.
Ja.
Wenn ich das Gefühl habe, hier, ihr habt es nicht verdient. Mhm. Ne? Also es geht auch anders. Und insofern ist das so ein bisschen dieses, ich erwarte, dass man auch mitmacht, sich darauf einlässt und eben auch so eine gewisse Eigeninitiative
zeigt.
Da ist, auch von meinen Coaches, auch von meinem Athletiktrainer, dann kommen wir alle wunderbar miteinander
klar. Ja, ja.
Und das Zweite ist natürlich die Art und Weise, wie ich Basketball spielen lasse. Und die ist natürlich geprägt von, wie das eben im modernen Basketball mittlerweile oft ist, ist das Entscheidungsverhalten. Also sprich, es gibt eine Menge Ausstiege und ich erwarte von den Spielern, die auf dem Feld sind und den Ball haben oder auch nicht den Ball haben, die richtige Entscheidung zu treffen. Mit dem Ball, off the ball. Und da habe ich auch eine gewisse Geduld. Aber wenn ich Spieler dann eben auch im zweiten Jahr habe oder im dritten Jahr, ist die Geduld dann auch irgendwann mal erschöpft. Sprich, ich erwarte irgendwann ein hohes Maß an gutem Entscheidungsverhalten.
Ja, okay.
Mhm. Es gibt Spieler, die fangen bei 30% an, also 3 von 10 Mal ist es gut und 7 Mal ist es nicht gut. Ja. Aber irgendwann muss das eben auch mal Richtung 7 von 10, 8 von 10 gehen, gerade was das Pick-and-Roll-Verhalten angeht, gerade was das Lesen der Verteidigung angeht in verschiedenen Situationen. Und wenn ich da das Gefühl habe, die Jungs...
Da klingt es nicht.
Ja, ich sehe da keine Entwicklung und irgendwie, dann werde ich auch mal lauter und dann kann es natürlich auch passieren, dass verschiedene Spielertypen einfach auch nicht mehr alles dürfen.
Ne? Ja.
Und dann wird eindeutig limitiert und
ja.
Dann werden auch die Mitspieler dementsprechend informiert, pass auf, Spieler XY, der da den Ball nicht,
ja.
Hilft uns nicht.
Ja.
Aber prinzipiell, wie gesagt, ich gebe nicht genau vor, was gemacht werden muss, sondern ich erwarte und versuche unseren Spielern eben auch dahin zu coachen, dass sie von sich aus das Spiel lesen, den Verteidiger lesen, unsere Mitspieler lesen und dann eben auch gute Entscheidungen treffen. Und in die Richtung soll es gehen und dann musst du eben auch hin und wieder mal eine längere Leine lassen und nur eher selten mal die kurze Leine raus.
Ja, okay. Mhm. Du hast jetzt schon einiges angesprochen, wonach du in einem Spieler guckst oder was du von einem Spieler erwartest, Eigeninitiative, Entscheidungsverhalten. Jetzt sind wir ja quasi gerade in der Offseason, zumindest für Würzburg ist es so. Ich weiß nicht, wie tief du schon im Scouting-Prozess drin bist, aber wonach guckst du da in einem Spieler, wenn du die auf dem Markt suchst? Sagen wir jetzt, du brauchst wen Neues, wonach suchst du da? Also spielerisch, mental, wie gehst du sowas an?
Der Sommer jetzt oder jetzt in der Phase, in der wir jetzt sind, ist natürlich speziell,
ja,
weil wir nicht wissen, wann die Saison anfängt.
Lassen wir das mal ein bisschen außen
vor. Wie sie anfängt und ob sie anfängt und mit Zuschauern, ohne Zuschauern, Budget, gerade schwierig.
Ja.
Aber prinzipiell sind uns schon die Spielertypen, ich habe da zum Glück mit Steven Key einen Co-Trainer an der Seite, der mich schon in Gießen begleitet hat. Und jetzt arbeiten wir, glaube ich, das vierte Jahr haben wir zusammen gearbeitet. Wir denken sehr ähnlich und wir sehen dieselben Dinge im Spieler. Also es dauert nicht lange, um zu erkennen, ob das ein Spielertyp für uns ist oder nicht. Und da geht es vor allem um so dieses, ist das ein Teamspieler? Also ist das einer, der, wenn ein anderer frei ist, den Pass spielt? Und zwar nicht, weil er muss, sondern weil er will.
Ja.
Das sind so die... Und da spielt ein bisschen mit rein Körpersprache. Ne? Ist das einer, der positiv ist da draußen? Ist das einer, der einem auch mal einen Klaps auf den Hintern mitgibt? Ist das einer, der... Oder ist das so ein Eigenbrödler? Tolle individuelle Fertigkeiten hat und von ganz weit werfen kann und irgendwie im 1 gegen 1 nicht zu stoppen ist, aber du merkst, dass das könnte ein Problem sein.
Mm.
Ich sehe den und ich weiß, ich will mit dem nicht spielen.
Das ist dann direkt Red Flag, sag ich mal,
genau.
Geht hoch.
Und solche, die sieht man relativ schnell.
Ja, muss man sich nur Spiele angucken. Ja.
Genau. Wenn man Highlights anguckt, denkt man, wow, was ist das für ein krasser Typ? Ne? Athletisch und kann werfen und der Drive und Pick and Roll hat er sogar mal hier einen gesehen, irgendwie einen guten Pass gespielt, hat das ganze Paket. Dann guckst du dir die erste Halbzeit an von irgendeinem Spiel und denkst dir, oh, den willst du einfach nicht in der Mannschaft haben. Und das ist so das Erste, wonach wir schauen. Und was sich so ein bisschen auch entwickelt hat über die letzten Jahre, ich mag es ganz gerne, wenn das so ein bunterer Haufen ist. Also sprich, wenn ich könnte, würde ich mir natürlich auch europäische Spieler mit gutem Niveau holen, aber die sind im Regelfall sind die eher teuer.
Ja, ne? Ja. Also was bisherige Erfolge und so dann angeht, irgendwie schon Titel gewonnen, genau, und so weiter.
Oder eine litauische Schule oder eine serbo-kroatische Schule, hier die ganzen Balkanesen oder einen guten Spanier. Also da gibt es tolle Basketballer, aber in Europa sind die Spieler eben, zumindest da, wo ich bisher gecoacht habe, ob Gießen oder jetzt in Würzburg, ist das nicht zu bezahlen. Wladimir Lucic oder so von Bayern München, ne? Dann musst du ja kein Ami holen, wenn du den hast. Ne? Sowas wäre natürlich mal toll. Aber prinzipiell versuchen wir auch, und das hat in der Regel immer ganz gut geklappt, auch Spieler von verschiedenen Erdteilen zu holen.
Ne? Also ja, okay.
Ich liebe hin und wieder mal einen Afrikaner da drin, weil das einfach so eine Mentalität mitbringt, die komplett anders ist. Ja. Ich habe schon den einen oder anderen Australier gecoacht. Totale Kriegermentalität und so echte Competitor, die sind, also ich liebe Australier. Die sind echt cool. Und wenn's die Amis eben sind, an denen man nicht vorbeikommt bei uns im Sport, ist es mir wichtig, muss man mal gucken, wie man das politisch korrekt verpackt, dass das nicht vier Jungs sind, die irgendwie alle in der Bronx aufgewachsen sind. Ne? Oder vier Jungs, die irgendwie alle aus dem mittleren Westen kommen und alle Green Bay Packers-Fans sind. Ne? Sondern ich will da so einen Mix haben. Da kann einer aus New York dabei sein, dann ist irgendwie einer aus dem mittleren Westen, aus Arkansas dabei, dann kann einer aus dem tiefen Süden sein und vielleicht noch ein Beach Boy aus Kalifornien. Aber ich möchte, dass da verschiedene Typen kommen, auch was die Hautfarbe angeht, damit die sich auch nach zwei Wochen noch was zu erzählen haben.
Ja,
das ist eine lange Saison, das sind 6 Wochen Vorbereitung, das sind 6 Monate, 6,5, 7 Monate Saison. Wenn die nach 2 Wochen sich schon kennen, alles wissen über sich, dann, ich mag es, wenn man plötzlich auch im März nochmal über einen lachen kann oder eine Geschichte hört, die man bisher so noch nicht gehört hat.
Ja, okay.
Und gemeinsam lachen kann und gemeinsam Geschichten erzählen. Und das hat bei uns immer ganz gut funktioniert, weil da einfach Typen aufeinandertreffen, die A, irgendwie sozialkompetent sind, aber B, eben aus komplett verschiedenen Ecken, nicht nur in den USA, sondern eben auch mal aus Australien oder aus Afrika kommen. Das scheint ein Rezept für Erfolg zu sein, wenn man diese Charaktere unter einen Hut bringt.
Ja, okay. Ja, das ist natürlich ein Riesenpotenzial, wenn man das dann schafft. Das ist natürlich auch auf der anderen Seite ein Potenzial für, ich sag mal, Konflikte auch irgendwo wahrscheinlich, wenn die alle unterschiedlich denken. Aber wenn das dann passt, dann
kann das diese Grüppchenbildung auch so ein bisschen weg. Ich glaube, dass als Coach schwierig ist es, gerade in Phasen, wenn es mal nicht so gut läuft, wenn sich da eben, nehmen wir die 3 Jungs aus der Bronx da irgendwie zusammentun und mit den Weißbroten aus dem Mittleren Osten, Mittleren Osten sag ich schon, aus dem Midwest, und mit dem Afrikaner, so, da nichts zu tun haben wollen, sondern unter sich sind so ein bisschen. Und da mag ich es eben, wenn man Typen hat, die füreinander da sein müssen.
Ja.
Ne, die abhängig voneinander sind, weil sie einer Mannschaft sind, weil es um den Erfolg geht. Und da ist es mir wichtig, dass die Typen unterschiedlich genug sind, damit das irgendwie nicht zu schnell so ein Alltagsdenken auch hineinkommt. Also das ist mir durchaus wichtig. Also wenn ich 2 Spieler hätte und ich habe sowieso schon 3 oder 4 Amis und der eine kommt eben aus Australien, und der andere ist auch noch ein, dann nehme ich einen Australier.
Ja, okay, verstehe.
Oder wenn ich einen mit afrikanischen Wurzeln habe, dann finde ich das total spannend, weil das nochmal so eine andere Dimension ist.
Und, oder Dom, wolltest du gerade was fragen?
Ja, interessant, super interessante Sichtweisen, auch das, was du mit dem Australier gesagt hast. Wir hatten ja das Glück, haben hier mit, wir haben Mitch Creek hier für nicht viele Spieler, einige Spiele gehabt und ja, da kann ich nur sagen, das war ein absoluter Energizer, ein absoluter Locker-Room-Guy, hat die Spieler positiv angestichelt und hat immer gute Laune gehabt, immer einen Spruch auf Lager gehabt und ja, das war eine super Erfahrung mit ihm hier.
Ja, Mitch ist großartig. Ich habe den sofort unter Vertrag genommen.
Ja.
Da haben zwei Spiele gereicht. Ne? Würzburg war schon. Göttingen war so ein bisschen hinten drin. Mitch kam und plötzlich ist die Mannschaft anders aufgetreten.
Ja, ja.
Ne?
Ja.
Und wenn du die eine Halbzeit da in Bondi angeguckt hast, wie er da gespielt hat, dann habe ich ihn in Vegas getroffen und wir haben ihn natürlich sofort unter Vertrag genommen. Hat nie für uns gespielt, weil er dann plötzlich doch die Möglichkeit hatte Richtung NBA, weil er in der Summer League besser gespielt hatte als erwartet. Und da war ich auch zu lieb. Prinzipiell hätten wir sagen können, nein, du hast einen Vertrag und der ist nicht für G-League und Two-Way Contract oder so, ne? Oder Exhibit 10 oder wie diese ganzen Sachen jetzt alle heißen, die NBA da auspackt, um Spieler eben drüben zu behalten. Aber
die Frage, ob du einen Spieler hier haben willst, der eigentlich gar nicht hier sein will, ne?
Richtig. Also ich glaube, der wäre schon, wenn er hierher gekommen wäre, ihr habt ihn kennengelernt, der hätte alles gegeben. Mhm. Aber ich habe den in Vegas kennengelernt, ich habe ihn dann am Telefon gehabt und der hatte plötzlich diesen NBA-Traum irgendwie greifbarer, als er es vielleicht je erträumt hätte. Ja. Und da konnte ich nicht anders sagen und habe ihm gesagt, pass auf, alles gut, das passt. Auch wenn es schwer gefallen ist, weil es war so ein echter, also um ihn herum wollte ich die Mannschaft aufbauen. Dann habe ich Xavier Cooks zum Glück gefunden, auch in Australien. Ein total anderer Typ, aber auch exotisch genug für mich, um da irgendwie reinzupassen. Aber Mitch Creek hätte ich natürlich gerne gecoacht.
Ja, das glaube ich. Ich will mal einmal gerade noch mal so ein bisschen zurückgehen in letzte Saison. Und zwar, ich habe die Doku von Crailsheim geguckt gestern auf YouTube, um mir da so ein bisschen Anregungen für dieses Gespräch heute zu holen. Und da war in der zweiten oder dritten Folge das Würzburg-Spiel auch mit dabei. Und du hast ja gerade schon ein bisschen angeklungen, so ihr spielt dieses oder habt dieses Jahr nicht international gespielt, ihr bereitet euch eine gesamte Woche auf ein Spiel vor, ihr seid hier akribisch am Videoschneiden, Gegner am Scouten und so weiter und so fort. Und im Training habe ich es miterlebt, wie du genau weißt, okay, das hier sind die Reads, die spielen so und dann machen wir das so und zack, zack, zack. Und dann geht dein Team da raus. Ich glaube, die erste Timeout hast du bei 0-10 genommen und die zweite Timeout da, zu Hause gegen Crailsheim liegt dir 25-5 hinten. Was geht da in deinem Kopf vor? Gerade auch vor diesem Hintergrund, dass du ja, also so, als ich früher angefangen habe, so ein bisschen in den Jugendbereich zu coachen, dachte ich immer, lass mich doch einfach machen, ich kann es doch viel besser. Also so, erinnerst du dich wahrscheinlich noch an das Spiel? Ich meine, am Ende ist es gut ausgegangen, um das vorwegzunehmen, aber wie gehst du dann sowas an mit Auszeiten, aber so richtig? Also
ja, manchmal musst du aber auch Mannschaften vorbereiten oder dein eigenes Team auf eine Mannschaft vorbereiten. Da weißt du genau, könnte passieren, dass das nicht klappt, dass das nicht gut wird. Denn du siehst die Qualität, die der Gegner hat. Du weißt genau, was deine Jungs können.
Ja.
Und Crailsheim, witzig, im letzten Jahr hatten die eine Mannschaft, da war klar, gegen die kannst du 10-mal spielen, du gewinnst 9-mal. Mhm. Weil die waren einfach zu alt und zu dies und zu das. Selber Coach, ähnliche Philosophie, aber das hat einfach nicht funktioniert. In diesem Jahr haben sie die Philosophie behalten, ähnliche Spielphilosophie, aber plötzlich Jungs, die das umsetzen können. Und dann wurde es gefährlich. Und keine Mannschaft, außer vielleicht noch Alba Berlin, hat dieses Jahr den Ball schneller bewegt.
Ja.
Und das ist ja auch so ein bisschen mein Steckenpferd. Der Ball muss sich bewegen. Ne? Mhm. 5 Mann müssen den berühren. Und
ja, im Training kommt das oft mal rein, der Kommentar, habe ich schon miterlebt.
Das ist schon witzig und dann geht mir das natürlich auch gehörig auf den Sack, wenn wir gegen eine Mannschaft spielen, wie Crailsheim, ohne jetzt, ne? Crailsheim zu tolle Saison gespielt und tollen Job gemacht dieses Jahr. Wenn du gegen Crailsheim spielst und du denkst dir in der Vorbereitung auf das Spiel oder auch, wenn wir generell trainieren, ich sag mal, wieso kriegt Crailsheim das hin und wir nicht? Warum bewegt sich der Ball nicht? Warum klebt der da schon wieder an Flo Kochs Händen, warum sieht er den Pass nicht zum Beispiel? Oder auch Cameron Wells, oder ich könnte jetzt jeden nennen und denke, das gibt's doch nicht. Also wir haben tatsächlich auch, Alba Berlin und Crailsheim waren die beiden Mannschaften, die wir auch oft, wenn wir versucht haben, uns in Videosessions ohne uns selbst angucken zu müssen, zu lernen, haben wir oft Sequenzen von Crailsheim und Alba Berlin, weil das Reads sind, aber der Ball sich einfach schnell bewegt und dann eben über die individuelle Klasse werden eben diese Vorteile, die man sich da erspielt hat mit 2, 3 schnellen Pässen, werden dann eben auch genutzt und plötzlich kann Basketball so einfach aussehen. Und dann spielst du gegen Crailsheim und du weißt genau, wenn die den Ball so bewegen,
dann wird's schwierig.
Dann haben wir ein Problem. Und wenn die ersten 7 von 8 Dreiern treffen, die teilweise ganz leicht rausgespielt waren, teilweise aber auch eher schwer waren, und wir das in der Woche nicht wirklich, auch wenn wir gerne selbst so spielen würden, aber eben limitiert sind, das eben so nicht vorbereiten, tun wir es. Wir probieren, sie darauf aufmerksam zu machen, die eigene Mannschaft, was Crailsheim kann, wie sich der Ball bewegt. Wir gucken uns natürlich Video an, aber du kannst es nicht wirklich nachstellen, weil der Ball schneller läuft.
Ja, und vor allen Dingen, weil da eine Probe rumläuft, die das simulieren muss und das nicht geschissen kriegt.
Ja, aber auch die BBL, wir wollen ja so ähnlich spielen.
Ne? Ja, ja, klar.
So, und dann gehst du in das Spiel rein und merkst, oh. Aber zum Glück gibt's dann halt natürlich Möglichkeiten, wie du so etwas unterbindest. Also das war
dann. Wie gehst du sowas dann an?
In dem Fall war es relativ einfach. Wir hatten zum Glück mit, wie ist denn hier unsere verrückte Nachverpflichtung? Victor Rudd.
Ja.
Ne? Das ist ein 2,5 Meter Mann mit langen Armen, der jeden verteidigen kann.
Ja.
Also haben wir ihn gegen den Einser gestellt. War das so? Genau, gegen den kleinen Mann, der dieses Jahr auch eine richtig gute Saison gespielt hat, der kleine Army von Crailsheim.
Dwayne Russell.
Genau. So, und haben jedes Pick and Roll geswitcht. Und haben relativ klein gespielt mit schnellen Leuten, mit Junior Etou auf der 5 oder auch selbst Luke Fischer kann 1 gegen 1 beim Switchen. So, und haben gesagt, pass auf, ihr bewegt den Ball nicht mehr. Entweder schlagt ihr uns mit 1 gegen 1 oder wir kommen zurück ins Spiel.
Mhm.
Ja, und diese Verteidigungsmaßnahme hat gegriffen und wir kamen zurück ins Spiel. Am Ende war es ein cooles Spiel mit irgendwie letzten Minute nochmal 2, 3 Führungswechsel und irgendwie haben wir das gewonnen.
In der Verlängerung.
Ja, ja. Und die zweite Halbzeit war von uns ziemlich geil.
Ja, ja.
Aber es sah am Anfang nicht gut aus. Aber da hast du zum Glück als Coach natürlich Möglichkeiten. Aber wir waren vorbereitet, dass das passieren hätte können. Also ich war nicht überrascht, als es plötzlich 25-4 stand.
Ja, okay. Aber also das war dann eher eine taktische Maßnahme. Aber das ist ja, also in dem Fall ist es dann ja auch was krass für einen Spieler mental zu handeln. Du weißt es selber auch, ne, wie es ist, 25-5 hinten zu liegen, nach, weiß nicht, 5 Minuten oder was. Und du arbeitest ja auch mit einem Mentaltrainer zusammen, mit dem Rainer Meisterjahn. Und ich habe ja hier mit meinem Kollegen Klaus-Dieter Dohner auch schon mal einen Vortrag gehalten über diese Themen Psychologie in Teams und so weiter und so fort. Das heißt, du bist da schon offen über interessiert. Wie implementierst du sowas in deine Arbeit? Hast du da schon Sachen ausprobiert, verändert im Laufe deiner Coaching-Karriere?
Also der Kontakt zu Rainer Meisterjahn, der kam zustande in meiner Zeit in Köln. Das ist ein guter Freund von Tony DiLeo. Mhm. Vater von TJ und Max,
ja.
Damals Meistertrainer bei Saturn Köln und auch bei Argon Düsseldorf bei den Damen und zwischendurch eben Philadelphia und war glaube ich sogar GM und jetzt Washington ist er Head of Scout oder so, Head of Players Development und kenne ich natürlich über seine Söhne TJ, den ich 4 Jahre gecoacht habe, sehr gut und da habe ich Rainer Meisterjahn kennengelernt und es fängt an im Sommer bei der Rekrutierung. Ne? Wenn mir
er spricht da auf dem Wort mit so ein bisschen.
Genau,
ne?
Ja. Der hat halt Infos. Ne? Der guckt sich die ganzen Draft, im Zuge eines Drafts, der kommt, werden ja unheimlich viele Spieler interviewt.
Mhm.
Ne? Einfach auch um zu gucken. Ich glaube, da sind die prinzipiell ein bisschen weiter als wir, was so Personality Testing angeht. Und da hat er natürlich auch eine große Datenbank und wenn der Spieler einigermaßen was drauf hat, dann ist er auch irgendwo schon mal befragt worden, interviewt worden, getestet worden. Und dann weiß Rainer Meisterjahn, der seit drei, vier Jahren mittlerweile eben regelmäßig uns auch besucht und mich im Training beobachtet und weiß, was ich für ein Typ bin, mich natürlich auch schon getestet hat, weiß er natürlich von den Informationen her, ob das einer sein könnte, der zu mir passt. Mhm. Oder weiß zumindest, pass auf, das ist, der ist so und so, der funktioniert so und so, der braucht dies und das. Und dann bringt er aber auch Leistung. Ne? Und dann können wir das so ein bisschen einschätzen, ob wir das hier gewährleisten können, ob wir so aufgestellt sind, auch ob die Mannschaft dann so aussieht, dass er eben in diesem Konstrukt funktionieren kann oder nicht. Und manchmal verliebst du dich in einen Spieler und plötzlich hörst du, was Rainer Meisterjahn zu sagen hat. Und plötzlich denkst du dir, das wollte ich so nicht hören. Mhm. Aber dann vertraust du ihm natürlich, oder ich in dem Fall, und weiß, dass das kein Spieler für uns ist. Also beim Rekrutieren ist er eine große Hilfe, weil er einfach an viele Informationen rankommt und zur Not auch mal selbst irgendwo hinfliegt in den USA. Der ist in Milwaukee zu Hause. Und über seine Connections in der NBA mit vielen Spielern, mit denen er einiges macht, mit Miami Heat eine Menge, mit Tobias Harris macht er, glaube ich, 1-gegen-1 oder 1-on-1 viel, haben wir da eine Möglichkeit, auch an Infos zu kommen, an die vielleicht nicht jeder drankommt. Das hilft. Das sind manchmal Kleinigkeiten, die da entscheiden, ob einer hier in Würzburg zurechtkommt oder nicht.
Ja.
Und natürlich auch während der Saison, ne, kommt er vorbei, zwei, drei Mal für eine Woche oder so und guckt sich die Trainings an, spricht mit unseren Spielern individuell, macht mit der ganzen Gruppe gemeinsam so Sessions nach dem Training, um was es uns geht, was wir von jedem erwarten. Mhm. Und da kriege ich natürlich und wir als Coaches auch Tipps nach dem Motto, so pass auf, ich habe jetzt mit dem zwei, dreimal geredet und wir glauben zwar, der funktioniert so und so, weil er irgendwie so wirkt, aber der ist ganz anders. Dann hörst du plötzlich in der Saison, nee, der braucht genau das.
Ja.
Ne? Mhm. Also das, was du, überleg dir, ob dein Co-Trainer das kann oder du musst mit ihm anders umspringen als mit den anderen.
Ne? Ja, okay.
Und das ist, glaube ich, eine große Hilfe, wenn du weißt, dass das einfach, und das kam ja bei eurem Workshop ganz, ganz wunderbar raus, ist, dass jeder anders ist. Jeder Spieler ist anders. Jeder Spieler hört andere Sachen.
Ja, die Wahrnehmung verändert sich extrem.
Ja. Und du kannst eben nicht alle über einen Kamm scheren, alle gleich behandeln. Du musst, wenn du die Zeit hast und vor allem die Info und den Input hast, von außerhalb, in dem Fall von einem Mental Trainer auch, musst du dir die Zeit nehmen, um Spieler, besondere Spielertypen eben auch anders zu behandeln, wenn du Performance haben willst. Das ist ja relativ einfach. Und insofern ist so ein Asset, wenn man so einen eben hat in seinem System und sich das leisten kann, das ist schon eine Menge wert. Also ich glaube, das wird nach wie vor wirklich unterschätzt, was man mit einem Mental Trainer, der irgendwie auch aus dem Sport kommt und auch irgendwie aussieht wie ein Basketballer oder zumindest so redet, dann was man da alles noch erreichen kann und noch so diese letzten Prozente rausholen kann. Insofern bin ich großer Fan.
Ja.
Und eine Frage dazu nochmal, wie ist das? Du interessierst dich für einen Spieler, du hörst dir das an, du guckst dir den Spieler an, du hörst dir vielleicht auch an, was der Mentalcoach über den jeweiligen Spieler, der dich interessiert, den du eventuell verpflichten möchtest, was der darüber zu sagen hat. Und was passiert, wenn es so eine 50-50-Angelegenheit ist? Ja? Hörst du dann eher auf dein Bauchgefühl, holst du dir vielleicht auch Meinungen über den Spieler, den du eventuell verpflichten möchtest, von anderen Spielern ein?
Ja, das auch. Aber 50-50 gibt's nicht. Also 50-50 reicht uns nicht. Dafür ist das Budget zu klein, weil 50-50 bedeutet, du musst nachverpflichten. Also wenn du zwei 50-50-Jungs holst, musst du irgendwann nachverpflichten und das ist nicht eingeplant. In meinem ersten Jahr in Würzburg hatten wir noch Steven Arikbabu im Coaching-Staff, der natürlich auch über große Erfahrungen und auch ein großes Netzwerk verfügt. In diesem Jahr ist Krešo Lončar so ein bisschen in die Rolle reingeschlupft, auch ein Riesennetzwerk, hat gefühlt überall gespielt und kennt jeden in Europa. selbst in Spanien, Russland und weiß nicht wo, wo er seine Schatztruhe gefüllt hat, überall. Wir gucken uns Spieler an und im Regelfall müssen alle drei ihn mögen. Dann machen wir natürlich den Background-Check, den wahrscheinlich jeder macht. Also, wo hat er gespielt? Wer kennt welchen Coach von ihm? Wer kennt welche Mitspieler von ihm? Wer kennt irgendwelche Scouts, die irgendwo in der NBA den auch schon mal? Und da wird alles abtelefoniert. Innerhalb von 2-3 Tagen hat man da eine relativ große Menge an Informationen. Ne? Und dann spricht man natürlich auch noch mit ihm selber und bekommt so ein bisschen Feedback, auch wenn es übers Telefon ist. Und manche sind da Pros und wissen genau, was sie sagen wollen. Aber manchmal ist auch ein eigenes Gespräch wichtig. Und wenn dann alle drei Daumen hochgehen, vorausgesetzt, der passt ins Budget und wir haben eine realistische Chance, wenn alle drei Daumen hochgehen, also ne, jetzt Stephen Key, meiner und in jetzt zur Zeit Krešo Lončas, nur dann nehmen wir den unter Vertrag. Wenn einer sagt, nee, schwieriges Gefühl, nee, ich bin mir nicht sicher, wir finden einen, der noch eher zu uns passt, bei dem wir uns noch sicherer sind, dann machen wir es nicht. Also wir wollen die Richtigen finden und ich glaube, wenn man da genug Arbeit reinsteckt, dann ist auch die Quote relativ hoch, dass die Jungs tatsächlich auch passen.
Ja, total interessant, dass man das, als Fan ist es ja meistens immer nur so, dass man in einer Zeitung zu lesen bekommt, es Oliver Würzburg verpflichtet XY, ja, aber da kommt ja überhaupt nicht rüber, wie viel Arbeit eigentlich hinter so einer Verpflichtung steckt. Ich selber krieg's ja auch mit, wenn Johann seine Spieler recruited und ja, das ist doch viel, viel mehr, als man eigentlich annimmt.
Ja, also im Sommer gewinnst du ein paar Spiele. Ne? Mhm. Also im Sommer, wenn du richtig zusammenstellst, wenn du dir die Mühe machst, gerade bei limitiertem Budget, da ist Johann in Göttingen im selben Boot, ich in Gießen, jetzt in Würzburg, du musst deinen Job machen, du musst gute Arbeit im Sommer machen, dann hast du schon ein paar Spiele gewonnen und Johann hat da, glaube ich, auch insgesamt eine sehr gute Quote an guten Typen und Spielern, die so ein bisschen unterm Radar geflogen sind und bei ihm echt performt haben. Und das, ja, das machst du, die Arbeit steckst du im Sommer rein.
Ja. Ja, Dom, jetzt hau doch mal nochmal ein paar Performance-Questions, sage ich schon, Fragen zum Abschluss raus, damit wir auch nochmal dein Expertengebiet bespielen können.
Ja, ich habe mich ja jetzt hier bewusst zurückgehalten, weil du hattest die Zügel ja super in der Hand, Lennart. Solange du nicht an der Freiwurflinie stehst.
Ich überlege mir noch was für dich, Dom. Du alter Spin-Move-Master früher.
Ich finde auch, dass die Zuhörer, die das letzte Folge nicht mitbekommen haben, die dürfen das auch nochmal hören. Lennart war vor 2 Jahren nicht ganz so erfolgreich, hat unter 40%, obwohl nee, knapp über 40% Freiwürfe geworfen. Deswegen. Aber das ist eine andere Geschichte.
Aber hat dafür gesorgt, dass sie nicht abgestiegen sind.
Ganz
weil
genau.
Er hat die Quote in den Playdowns massiv Richtung 50% hochgedrückt.
Genau, und unser Datenanalyst hier von BG Göttingen hatte auch eine Hommage an mich noch gehabt. 3&D, hauptsächlich N1, da geht halt mal einer daneben. Das ist halt so und dann sieht die Quote scheiße aus.
Ja, und du kommst halt auch nicht so oft an die Linie, deswegen ist es ja immer was Neues für dich.
Ich werf doch nur.
Okay. Aber ich freue mich, dass du ihn gelobt hast, Dennis. Das verdient er auch, auf jeden Fall. Ja, Dennis, wie ist denn deine Beziehung generell zum Thema Athletiktraining? Vielleicht einmal aus deiner Spielersicht, aber vielleicht jetzt auch aus der Coaches-Sicht. Ist ja immer schwierig, das messbar zu machen. Ja,
Also das haben wir vorhin ja schon mal ein bisschen angesprochen mit diesem Mr. Bizeps. Ich war da 5 oder 6 Monate Anfang meiner zweiten Saison in Leverkusen verletzt mit einem Ermüdungsbruch und ich wusste es nicht besser und war frustriert und bin da eben mit dem Gipsbein zur Reha und zwischen den beiden Terminen mit dem Therapeuten war ich da halt 3-4 Stunden vor Ort in Köln. Und habe halt gepumpt wie ein Bescheuerter.
Ja, das sagt er mir heute auch immer noch. Deswegen ist nämlich meine Freiwurfquote so scheiße. Er zeigt mir einmal Übungen für den Bizeps nur. Deswegen.
Genau. Also sprich diese klassischen Bizeps-Curls, die wir damals gemacht haben. Oder Bankdrücken oder Butterfly. Also diese, diese Geräte, die es einfach zu meiner Zeit noch gab, wo du genau einen Muskel trainiert hast und das 90 Minuten lang, das war nicht besonders clever. Also ich bin wirklich begeistert, was heutzutage alles geht.
Ja.
Und auch diese Foam Roll zum Beispiel, dass ich die nicht erfunden habe, das ärgert mich total. Wie viel hunderte von Stunden ich in meinem Leben irgendwie vorm Training und nach dem Training gestretched habe. Heute wird sich 3 Minuten ausgerollt und es hat denselben Wert, vielleicht sogar noch, ist es sogar noch wertvoller. Wie viel tausende von Kilometern ich irgendwie durch den Wald gejoggt bin in der Vorbereitung, teilweise noch während der Saison.
Da hat Jelko auch noch was zu sagen zu.
Gibt's heute gar nicht mehr.
How they are stupid. How they are stupid to understand. Hey, you play Panathinaikos. You are
geiler Typ.
Stark, Lennart.
Geiler Typ. Jelko, ja. Zum Glück, also sind wir nicht mehr so blöd wie damals. Ne? Und insofern glaube ich, gerade im Athletikbereich, gerade was sportartspezifisches Athletiktraining angeht, und das bedeutet natürlich auch Kraft, aber vor allem auch Explosivität, Schnelligkeit, Agilität, Koordination, was da alles mit reinspielt, ist verrückt, wie man heutzutage einfach mit wenig Zeit und wenig Hilfsmitteln, ich denke da an die Mini-Bänder, die du ums Knie oder um die Knöchel machst, vorm Training, nach dem Warm-up, teilweise nach dem Training auch, machen wir auch noch Athletiktraining so ein bisschen, je nachdem, in welche Richtung es geht, wie viel man rund ums Basketballtraining, ums Teamtraining da einbinden kann und dafür sorgen kann tatsächlich, dass man eigentlich alles gemacht hat. Und das tun wir ja auch in diesen 3 bis manchmal 3,5 Stunden. Da ist eben ein vernünftiges Athletiktraining dabei, fast täglich. Da ist ein vernünftiges Agilitätstraining dabei. Da ist genug Zeit für die Foam Roll. Da ist genug Zeit für die Minibänder. Da ist genug Zeit für Hit Drills, wo es auch mal ein bisschen wehtun kann nach dem Basketballtraining noch. Wo man aber rausgeht und sagt, geil, das war jetzt nochmal eine gute Viertelstunde. Ne? Ja, Viertelstunde hat zu meiner Zeit gerade so für den Bizeps gereicht. dann wollte ich zum Trizeps und irgendwann. Ne? Also du kannst heute so viel effizienter arbeiten rund ums Basketballtraining, wenn du einen hast, der dich auskennt und du kannst so viel da rauskitzeln aus den Jungs, auch was Verletzungspräventive angeht. Prävention sagt man da, glaube ich. Da kannst du so viel machen und das ist von so unschätzbarem Wert. Also wenn du da einen guten Mann hast in deinem Team, in deinem Programm, dann ist das priceless sozusagen.
Ja, total interessant, wie du darüber berichtest. Du hast auch, und zwar Lukas Ley, mit dem hast du in Gießen zusammengearbeitet. Der ist dort Athletiktrainer und Physiotherapeut, ist er jetzt auch immer noch. Du hast mit dem, korrigier mich, wenn ich falsch liege, waren es 3 oder 4 Jahre zusammengearbeitet?
Mhm. Das ist witzig, an den habe ich gerade gedacht, wenn nachher die Frage kommt, wen ich hier vorlegen darf. Denn Lukas, der Verrückte, ist ja mittlerweile Buchautor.
Und darauf wollte ich jetzt tatsächlich hinaus.
Mit meinem Vorwort schon, übrigens.
Ja, genau. Ganz genau. Ah. Das war genau das, was ich mir zurechtgelegt habe.
Sehr schön. Wir sind doch informiert, Dennis. Ja, wir bereiten uns hier vor.
Ihr seid gar nicht so semi-professionell, wie ihr wirkt.
Wir geben uns Mühe. Ja. Auf jeden Fall, das Buch heißt Basketball Performance Training, ist von Lukas Ley geschrieben und du hast gerade schon durchblicken lassen, du hast dort für dieses Buch das Vorwort geschrieben, da würde ich dir gleich nochmal 1-2 Fragen zu stellen, aber bevor ich das mache, erzähl uns doch mal ein bisschen zu deiner Beziehung zu Lukas während der 4 Jahre haben wir uns jetzt, 4 Jahre waren es, ne?
Genau, ja, Lukas ist mitverantwortlich dafür, dass wir eben von diesem 2-mal am Tag Richtung, wir machen eine Kernarbeitszeit von 10 bis 2. Da hat er mitgearbeitet, denn irgendwann an einem, wahrscheinlich wird es irgendwie so Oktober gewesen sein, schlechtes Wetter in Deutschland und kalt und Regen und so weiter und wir haben morgens eine Einheit und nach der Einheit stehen da Coach Key, ich selber und auch Lukas Ley und wir haben alle Scheißlaune, weil das einfach nicht gut war. Ne? Die individuellen Sachen mit Coach Key und mir, die Jungs waren müde, die Großen, die Kleinen treffen kein Scheunentor. Lukas Ley, der vorher Krafttraining mit den Jungs oder Athletiktraining gemacht hat, sagt auch, ey, das war gar nichts. Und abends haben wir noch eine Basketballeinheit gemacht und die war auch scheiße. So, und dann stehst du da zu dritt und denkst, was machen wir falsch? Ne, wir haben hier den kleinsten Etat der Liga wahrscheinlich oder einen der kleinsten damals aufgestiegen sind. Wir müssen aus unseren Jungs, wir müssen die ans Limit bekommen. Ne? Das ist ja unser Job als Coach, die irgendwie ans Leistungslimit zu schieben und individuell, aber eben auch als Team. Und irgendwie schaffen wir das gerade nicht. Wir werden irgendwie auch Spiele gewinnen und irgendwie uns auch halten, aber in der Mannschaft, da ist mehr drin. Wie kriegen wir mehr aus den Jungs raus? Und genau da haben wir dann angefangen zu überlegen, dass es daran liegt, dass morgens eben von den 12 Spielern 7 irgendwo zwischen 70% und 85% geben und abends nur noch 30-40% im Tank haben. Die anderen 5 halten sich morgens zurück und geben 30-50%, hoffen, dass es keiner mitbekommt, weil sie wissen, abends ist noch ein Teamtraining und wer weiß, was die Idioten an Coaching-Staff da noch geplant haben. Also halte ich mich mal ein bisschen zurück, dann habe ich heute Abend noch ein bisschen was. Und das hat uns wehgetan, weil irgendwie wir zu selten einen guten Trainingstag hatten. Und dann haben wir uns gesagt, pass auf, wir verschieben das auf 10-2. Lukas, finde mal raus, hier der Mensch, Körper, biologisches System, wann der tatsächlich am leistungsfähigsten ist. Dann hat er mir direkt am nächsten Tag ausgedruckt, so ab 10 Uhr, je nachdem, wann du aufstehst, ist das sinnvoll. Und dann haben wir eben versucht, einen Plan zu machen, wie können wir das Athletiktraining da integrieren, wie können wir das individuelle Training, das wichtig ist, das mir wichtig ist, weil ich als Spieler einfach weiß, wie wichtig es ist, an meinen eigenen Sachen auch zu arbeiten, was mir da so an Selbstbewusstsein einen Schub geben kann. Und dazu eben noch das Mannschaftstraining, das Basketballtraining. Wie können wir das integrieren? Wir müssen da einen Plan machen. Das muss besser gehen. Denkt daran, dass wir danach uns 20 Stunden regenerieren können und hoffentlich kriegen wir dann 5 vernünftige Einheiten zusammen. Und am Freitag haben wir ein gutes Gefühl nach der Trainingswoche und freuen uns auf den Gegner. Mhm. Das war so ein bisschen die Idee und das haben wir mit Lukas zusammen entwickelt. Und das hat dann auch funktioniert. Es hat ein bisschen gedauert, bis der Körper sich an diese längeren Einheiten gewöhnt hat. Wir hatten auch nicht das Equipment immer da, weil wir in Gießen noch in so ein öffentliches Fitnesscenter gehen mussten. Das ist ja für eine Basketball, eine Profimannschaft ist es heutzutage, das ist Quatsch einfach. Ja. Ich habe mit dem Geschäftsführer gesprochen und gesagt, pass mal auf, wir haben insgesamt nur so und so viel Auswärtsfahrten. Welche 2 können wir streichen? Ich brauche das Geld für Equipment und haben dann da in unserer Trainingshalle eben die Sachen gekauft mit Lukas zusammen, die wir gebraucht haben, zwei Langhanteln, verschiedene Bänder, Bungee-Seile, was man eben so braucht, Medizinbälle für ein sportartspezifisches, in diesem Fall basketballspezifisches Athletiktraining. Wir brauchen das in der Halle, wir gehen nicht mehr in ein öffentliches Fitnesscenter. Und so haben wir das entwickelt und das war erfolgreich. Wir hatten plötzlich alle deutlich mehr Spaß am Job. Und wir waren auch da relativ erfolgreich für einen Aufsteiger. Und dieses Konzept, was wir uns da erarbeitet haben, das behalte ich so bei und kann mir nicht vorstellen, dass ich da irgendwann mal abweichen werde.
Ja, super interessant. Ich habe in deinem Vorwort, in dem Buch hast du gesagt, dass du mit Lukas regelmäßig Grenzen verschoben hast. Ist das das, worüber du gerade meinst du das? Also, was,
ja, das worüber klang du doch gut, oder? Hast?
Ja, das hat sich, das ist aber auch genau das, worüber du gerade berichtet hast. Oder hat das auch was mit beispielsweise einer Müdigkeitsmonitoring mit den Spielern zu tun? Ja. Oder geht das eher da um die Verschiebung der Trainingszeiten?
Ja, nee, also es klingt nicht nur sexy, ne, was ich mir da überlegt habe für das Vorwort, sondern das haben wir wirklich probiert. Also A ist natürlich der Job von uns Coaches, die Jungs an ihr Limit zu schieben. Also jeder hat ja so ein Potenzial. Wir werden da nicht bei jedem an die 100% kommen, aber wenn wir da so Richtung 80-90% individuelles Potenzial, was Athletik, was Basketballerisches, der Wurf, Pass, Dribbeln, was man halt so braucht an Fähigkeiten, aber eben auch Entscheidungsfindung und so weiter. Wenn man da Richtung 80-90% kommt bei jedem einzelnen Spieler, ich glaube, dann hat man die Chance, dass das Team auch gut genug ist, um erfolgreich zu sein. Ne? Und das ist ja so ein bisschen unserer Job. Und genau das haben wir da eben versucht, indem wir das Training so umgestellt haben, dass wir einfach die Chance haben, deutlich besser Basketball zu spielen. Ja. Dass wir jeden Tag im Training, und das war so ein bisschen unser Ziel, wir müssen jeden Tag ein bisschen besser werden. Wir sind hier Aufsteiger, wir gehen hier mit einem Pro-A-Team an den Start. Da war keiner dabei, der irgendwie BBL-Erfahrung hatte. Und wir müssen jeden Tag besser werden, um uns in der Liga zu etablieren, um eine Chance zu haben, um Spiele zu gewinnen, um wettbewerbsfähig zu sein. Und da gehört eben auch genau dieses Müdigkeitsmonitoring, hast du gerade angesprochen. Ich wollte jeden Montag wissen, pass auf, wie sieht's aus? Wie hart können wir gehen? Ich muss wissen, wie es denen geht. Und man kann da 4-5 Fragen stellen, aber Spieler sind ja auch nicht unclever. Also dann,
die wissen schon, wie sie antworten müssen.
Genau, die wissen genau, was sie dann schreiben müssen. Das heißt, wir haben zusätzlich noch so eine Sprungmatte irgendwie in eine Sprungmatte investiert, damit wir irgendwie wissen, wie die morgens vorm Training so aus dem Saft kommen. Dann weißt du ungefähr, wie das System, ob das am Start ist oder nicht. Und dann hatten wir noch so eine Zange, die du zugreifen musst. Ne? Und dann wird gemessen, wie deine Griffkraft ist. Und anhand dieser drei Werte wusste ich, pass mal auf, die scheint tatsächlich irgendwie eher müde zu sein. Also lass uns mal ein bisschen easier in die Woche starten. Oder ey, die Jungs, die strotzen vor Kraft, gib Vollgas. Am Mittwoch machen wir es nochmal und dann sage ich dir, wie es bis zum Ende weitergeht. Also da haben wir schon versucht, aus unseren Möglichkeiten das meiste rauszuholen. Und da war Lukas wirklich sehr wichtig.
Dom, cool, da geht dir das Herz auf, oder?
Ja, freut mich natürlich sehr zu hören. Eine Frage habe ich vielleicht noch. Wie ist das jetzt? Dein Athletiktrainer jetzt ist ja der Philipp Bonetzkas. Machst du das ähnlich? Habt ihr auch eine Sprungmatte? Und macht ihr auch was mit der Griffkraft?
Ja, habe ich witzigerweise probiert, ihn davon zu überzeugen, dass genau die beiden Sachen irgendwie bei mir funktioniert haben. Aber wir machen das auch. Wir machen natürlich auch ein Monitoring und das sieht bei ihm noch ganz toll aus, weil ich dann auch so einen Ausdruck bekomme mit entsprechenden Kurven, ne? Auch von der letzten Woche, und dann weiß ich natürlich auch, wie wir gespielt haben und ob das letzte Woche gut war oder nicht und ob wir das so ähnlich machen oder was verändern müssen. Aber er macht das ein bisschen anders, ne? Aber quasi ähnlich. Ne? Er hat mich dann davon überzeugt, dass es da andere Möglichkeiten gibt. Aber unter anderem auch dieser Questionnaire, dieser kleine Fragebogen in abgeendeter Form. Ich glaube, der ist nicht unwichtig. Und irgendwann kannst du natürlich auch die rausfiltern, wo du weißt, hier, der schreibt immer dasselbe. Also und du weißt genau, welche Spieler dir ein echtes Feedback geben, mit dem du arbeiten kannst. Und da hat natürlich auch der Philipp ein gutes Gefühl. Insofern machen wir das hier ähnlich und Resultate sind auch so ähnlich.
Super.
Ja, Dom, ich würde sagen, wenn ich hier auf die Uhr gucke, sagen, wir haben einiges an Braindrops zusammenbekommen hier. Dennis hat hier ordentlich abgeliefert.
Ja, definitiv.
Wollen wir die Nominierung einloggen, Dennis? Oder hast du da gerade nochmal was anderes eingefallen?
Nee, vorhin, ich habe die ersten paar Minuten dann auch schon mal, das war tatsächlich Lukas Leih, weil ich natürlich auch weiß, dass ihr basketballspezifisches Athletiktraining, Krafttraining, Return to Practice, Return to Game, alles so Dinge sind, die extrem wichtig sind, auch im Leben eines Basketballers, ne? Ja. Wo man auch extrem viel falsch machen kann. Da hat Lukas ein Buch geschrieben, was ich hochinteressant finde, wo viel drin ist.
Ich verlinke das mal in den Shownotes für die Interessierten.
Und genau. Wenn man schon die Möglichkeit hat, da einen Autor sich da reinzuholen, ich wette, Lukas hat da Bock drauf. Und der kann euch da bestimmt auch einiges geben, mitgeben.
Ja, dann loggen wir das ein, Dom. Du hast ja den Kontakt, du bist ja mit sämtlichen Athletiktrainern hier immer im Austausch, wie ich das so mitkriege
bei dir. Ganz genau, hast du recht.
Ja, dann würde ich sagen, Dennis, vielen Dank, dass du hier heute uns zur Verfügung standst. Es hat uns eine Menge Spaß gemacht.
Ja, Vielen Dank für deine Zeit.
Genau. Sehr gerne, Jungs. Also ich tendiere zu langen Antworten. Ich hoffe, ich habe nicht zu sehr ausgeholt.
Ich wollte es gerade sagen, man musste bei dir gar nicht viel nachfragen. Ich hatte mir ganz viel, wenn er jetzt da nicht genug sagt, dann frage ich hier nochmal nach und da nochmal. Aber du hast eigentlich immer perfekt schon alles abgegrast. Also vielen Dank an die Hörer. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns wieder nächste Woche. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Ja.
Ciao.
Tschüss. Ciao.